Nun möchte ich den Predigttext lesen aus 1. Mose 23, und zwar die ersten 6 Verse, also 1 bis 6. Und Sarah wurde 127 Jahre alt. Das sind die Lebensjahre Sarahs. Und Sarah starb in Kirjat Arba, das ist Hebron, im Land Kanaan. Da ging Abraham hin, um zu klagen um Sarah und sie zu beweinen. Danach stand Abraham auf von seiner Toten und redete mit den Söhnen Heths und sprach: Ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht entfernt begraben kann. Da antworteten die Hethiter dem Abraham und sprachen zu ihm: Höre uns, mein Herr, du bist ein Fürst Gottes mitten unter uns. Begrabe deine Tote in dem besten unserer Gräber. Niemand von uns wird dir sein Grab verweigern, damit du deine Tote darin begraben kannst.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Und wir wollen noch einmal beten. Herr, nun bitten wir dich am Nachmittag dieses Tages, dass du uns noch einmal Kraft schenkst und Konzentration zum Hören, zum Reden, Herr. Und dass wir, so wie du es verheißen hast, in deinem Wort, in deinem unfehlbaren Wort, was du uns in der Bibel gegeben hast, dass wir dir selbst darin begegnen und unsere Herzen das von dir bekommen, was jeder Einzelne braucht. Danke, dass du da bist. Amen. Liebe Gemeinde, zu den schmerzlichsten Folgen eines Krieges gehört, dass unzählige Menschen ihre Heimat verlieren. So geht es ja jetzt vielen Flüchtlingen aus den umkämpften Gebieten der Ukraine, die hier Zuflucht suchen. Auch die Geschichte unserer Bundesrepublik ist ja eng verbunden, etwa mit der Fluchtgeschichte der Heimatvertriebenen aus den Ostgebieten. Wie viele sind im Winter 44, 45 damals mit ihren Pferdewagen, mit den Trecks unterwegs gewesen, vor der unmittelbaren Todesbedrohung geflüchtet, Tag für Tag, Nacht für Nacht. Und manche sind aus der einen Todesbedrohung kommend dann schnurstracks in das Inferno von Dresden hineingeraten. Viele durften eine neue Heimat finden. Manche haben sich ein Leben lang wie Flüchtlinge empfunden. Gibt es überhaupt ein Recht auf Heimat? Fragen wir heute Nachmittag. Das ist unser Thema, Recht auf Heimat? Fragezeichen. Sie finden das auch in dem schönen Thumbnail. Da ist das nochmal richtig dargestellt mit den Zelten, dieses Unterwegssein. Und dazu wollen wir jetzt die nächste Schicksalsstunde Abrahams miteinander betrachten. Von dem Abraham hat Gott ja ausdrücklich verlangt, seine Heimat aufzugeben. Damit geht ja die ganze Abrahamsgeschichte los in Genesis 12, Vers 1. Und der Herr sprach zu Abraham: Geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hause in ein Land, das ich dir zeigen will. Und deswegen hat Johannes Busch seine Predigten über Abraham auch überschrieben mit dem Titel Ausländer auf Befehl. Abraham ist ein Ausländer auf Befehl. Andere haben ihre Heimat verloren, ohne dass sie sich dafür auch nur einen Kilometer von ihrem Zuhause entfernen mussten. Der Schriftsteller Thilo Schneider schrieb am 30. Januar ironisch Folgendes: Heute Morgen bin ich aufgewacht und habe mit Erschrecken festgestellt, dass ich Ausländer bin. Ich komme aus einem friedfertigen Land mit fleißigen Bürgern, das eines der reichsten Länder der Erde war. Seine Bewohner waren gut ausgebildet, legten Wert auf Ordnung und Sauberkeit und Sicherheit. Manchmal ging es in diesem Land auch pedantisch und etwas bürokratisch zu, aber im Großen und Ganzen genossen seine Bürger Wohlstand und freuten sich tatsächlich ihres Lebens. Die Regierung dieses Landes steckte großzügige Leitplanken ab, innerhalb derer sich Industrie und Bürgertum frei bewegen konnten. Seine Politiker nahmen ihren Eid, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden, wirklich ernst. Und dann beschreibt er die Veränderungen. Vieles hat sich verändert. Ich kann das jetzt nicht im Einzelnen alles vorlesen, nur ein Beispiel. Inzwischen, sagt er, kann ein hysterischer Minister über das gesundheitliche Wohl und Wehe von 80 Millionen Menschen entscheiden und darüber, ob die Familie am Wochenende zusammen eine Pizza essen darf. Und er fährt fort: Ich musste mein Deutschland verlassen, obwohl ich dies gar nicht wollte. Angenehmerweise aber muss ich dazu wenigstens nicht die Koffer packen. Ich hätte gern mein gutes altes Land zurück, in dem man leichter auf einen Weihnachtsmarkt als über die Grenze kam und wo es auf dem Weihnachtsmarkt auch ungefährlicher war. Recht auf Heimat? Die letzten 2 Jahre brachten ja für viele dann nochmal, ja, ich würde sagen, einen Quantensprung der Entwurzelung. Die Politologin Ulrike Guerro hat das Anfang März in einem Interview mit Radio Berlin Brandenburg so gesagt. Zitat: Wenn wir den März 2020 zum Vergleichspunkt machen, sind wir heute in einer anderen und damit verformten Gesellschaft. Wollen wir das denn? Wollen wir jetzt immer so weitermachen und diese Verformungen zementieren? Und damit meint sie die Zerstörung von Freiheit und von Grundrechten. Oder wollen wir nicht einmal eine Diskussion darüber führen, wie wir diese Verformungen vielleicht zurückführen? Soweit Frau Professor Guerro. Es ist entsetzlich. Es ist entsetzlich, ja, vor einem Krieg flüchten zu müssen, um sein nacktes Leben zu retten. Und es ist entsetzlich, mitzuerleben, wie eine einstmals verlässliche Demokratie innerhalb weniger Monate ihr rechtsstaatliches Fundament zu verlieren droht. Aber haben wir Christen ein Recht auf Heimat? Und damit frage ich jetzt ausdrücklich nicht juristisch, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, sondern ich frage theologisch. Also ich frage nach der biblischen Perspektive. Ich frage danach, hat der lebendige Gott seinen Leuten versprochen, dass es für uns so eine Art Naturrecht auf Heimat gibt in dieser Welt? Hat der Herr Jesus nicht über sich selbst gesagt in Lukas 9, Vers 58, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn, also Jesus selbst, hat nichts, wo er sein Haupt hinlegt? Und was bedeutet das jetzt für uns, die wir zu Jesus gehören, die wir ihm nachfolgen? Auch für Abraham gibt es im Neuen Testament einen ausführlichen Text. Jonas Kubaschinski hat uns den vorgelesen gerade. Und dieser Text des Neuen Testaments über Abraham betont gerade dessen Heimatlosigkeit. Ich will noch mal kurz daraus zitieren, Hebräer 11, Vers 9. Durch den Glauben ist Abraham ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Land, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten, siehe das Thumbnail, mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Aber er war in dieser Welt ein Fremdling. Und wissen Sie, diese Fremdlingschaft, diese Heimatlosigkeit, die wird dem Abraham besonders in den Stunden deutlich geworden, über die wir jetzt reden müssen. Und von denen wir lesen in diesem 23. Kapitel, das auf den ersten Blick so unauffällig uns begegnet, aber das es trotzdem in sich hat. Ich lese nochmal die ersten 4 Verse. 23. Sarah wurde 127 Jahre alt und starb in Kiriat Arba, das ist Hebron im Lande Kanaan. Da kam Abraham, dass er sie beklagte und beweinte. Danach stand er auf von seiner Toten und redete mit den Hethitern und sprach: Ich bin ein Fremdling und Beisasse bei euch, gebt mir ein Erbbegräbnis bei euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe. Und das ist die erste Antwort, die wir hier auf die Heimatfrage finden, und sie lautet ganz knallhart: keine Heimat. Das ist der erste Punkt, den Sie sich notieren können zur Frage Recht auf Heimat. Erstens, keine Heimat. Sarah ist die einzige Frau in der Bibel, von der wir direkt erfahren, wie alt sie geworden ist. Also auch die Bibel verrät das Alter der Damen in der Regel nicht. Ja, aber sie ist die einzige. Und ihr Begräbnis wird hier auch so ausführlich geschildert, wie wir das sonst von einer Frau nicht erfahren. Sie ist das erste Familienmitglied dieses Clans Abraham, aus dem ja dann das Volk Israel hervorgeht, das im Lande Kanaan beerdigt wird. Und schauen Sie, ihr Leichnam wird nicht in die frühere Heimat überführt, sondern dort in der Fremde begraben. Als es für Sarah ans Sterben geht, hat sie noch nicht mal eine Grabstelle. Im Kapitel davor hatten wir ja Abraham noch in Beersheba erlebt, also etwas weiter südlich. Und inzwischen sind sie jetzt mehr in Richtung Jerusalem, gen Hebron gewandert. Und was zwischen diesen Kapiteln 22 und 23 im Einzelnen geschehen ist, das erfahren wir nicht. Aber was wir machen können, ist, wir können die Daten miteinander kombinieren. Und da sehen wir zum Beispiel, dass Isaak zu diesem Zeitpunkt schon 37 Jahre alt ist, also schon ein erwachsener Mann. So viel Zeit ist vergangen. Und Abraham wird an diesem biografischen Wendepunkt ja seine Heimatlosigkeit besonders bewusst. Und er sagt das hier auch in Vers 4. Er sagt: Ich bin ein Fremdling, ein Beisasse. Diese Wörter machen deutlich, er ist ohne Landbesitz. Ja, er ist ein erfolgreicher Viehzüchter. Er kann sich das immer wieder mieten, gewissermaßen die Weideflächen, aber er ist nicht wirklich heimisch dort. Ein Fremdling und Beisasse. Und schauen Sie, wie Abraham sich hier verabschiedet. Das ist ein gutes Zeichen für die Ehe der beiden. Er trauert wirklich. Und natürlich in der Fremde bietet eine geborgene Ehe erst recht noch mal so ein Stück Heimat. So nach dem Motto, wir beide gegen den Rest der Welt, komme, was da wolle. Natürlich, die beiden hatten sicherlich auch Spannungsmomente. Eben weil sie fehlerhafte Menschen waren, wie wir alle. Deswegen sind wir auch alle keine perfekten Eheleute, selbst wenn wir Christen sind. Und manchmal schimmert das auch durch. Überlegen Sie, als Sarah forderte, den Ismael wegzuschicken, was Gott dann ja bestätigt hat, da wird Abraham ihr nicht gerade vor Freude um den Hals gefallen sein. Aber sie war ihm doch eine echte Gefährtin. Sie war ihm eine Vertraute. Man sieht immer wieder, dass Sarah diesen Weg Abrahams aus Überzeugung mitgegangen ist. Obwohl auch er sie manchmal sicher enttäuscht hat. Denken wir an jene dunklen Stunden, wo Abraham, das ist unvorstellbar, aber Sie haben es noch im Kopf, ne? Um seinen eigenen Hals zu retten, seine Frau einmal in den Harem des ägyptischen Königs und dann Jahre später nochmal in den Harem von Fürst Abimelech von Gerar einfach gegeben hatte. Undenkbar. Und Gott hatte sie jeweils gnädig bewahrt, sodass nichts Schlimmes passiert war. Und doch, wie schwer muss Sarah darum gerungen haben, nach diesen schrecklichen Entscheidungen Abrahams wieder neues Vertrauen überhaupt zu ihm aufzubauen. Aber Gott hat es geschenkt, ganz offensichtlich. Und dennoch ist es mit den beiden gut ausgegangen. In Hebräer 11, Vers 11 steht ausdrücklich, dass Sarahs Glaube echt war. Da heißt es, Hebräer 11, Vers 11, durch den Glauben empfing auch Sarah, die unfruchtbar war, Kraft, Nachkommen hervorzubringen, trotz ihres Alters, denn sie hielt den für treu, der es verheißen hatte. Sarah hielt Gott für treu. Sarah vertraut ihr Leben diesem heiligen Gott, der ihr das Leben geschenkt hatte, an. Sarahs Glaube war echt, heißt das. Keiner von uns kann vom Glauben seines Ehepartners leben. Es ist wichtig, dass jeder sein eigenes Verhältnis zu Gott hat. Es gibt eine wunderschöne Traukirche in Süddeutschland. Da kommt das Brautpaar dann in die Kirche hinein, wird es vom Pastor hineingeführt. Und auf dem Weg nach vorne zum Traualtar werden sie noch einmal getrennt, nämlich in dem Moment, wo sie an dem Kreuz vorbei müssen. Ein Kreuz, das dort mitten im Weg steht. Und dann die Frau rechts vorbei, der Mann links vorbei. Und dann werden sie von diesem Kreuz her wieder zusammengeführt auf den gemeinsamen Weg nach vorn. Und das ist eine starke Predigt, die nämlich deutlich macht, am Kreuz von Jesus steht jeder von uns allein. Keiner kann für den anderen glauben. Jeder muss für sich selbst klären, vertraue ich diesem Jesus mein Leben an? Ist er mein Herr? Ist er mein Retter? Ja oder nein? Und von dieser Voraussetzung her können sie dann wieder zusammengeführt werden und umso entschlossener gemeinsam den Ehebund vor Gott angehen und Gott dienen. Und das haben Abraham und Sarah im Letzten getan. Die beiden haben gemeinsam vor Gott gelebt, sie haben gemeinsam mit Gott gelebt und sie haben gemeinsam für Gott gelebt. Möge Gott das auch unseren Ehen immer wieder schenken, dass wir gemeinsam vor Gott leben, gemeinsam mit Gott leben und gemeinsam für Gott leben. Und sie haben dann eben auch gemeinsam staunend den verheißenen Isaak aus Gottes Hand empfangen. Sarah war wirklich dabei. Sie war beteiligt. Und ja, wenn man so will, kann man sagen, sie war eine starke Frau. Sarah war wirklich eine starke Frau und sie hat zugleich ganz bewusst ihren Platz in der Schöpfungsordnung eingenommen. Das ist das, was die Bibel ja sagt. Das ist einerseits die Frauen durch geistliche und geistige Mündigkeit sich auszeichnen und dass sie zugleich bereit sind, sich gemäß der Schöpfungsordnung auch in der rechten Weise ihren Ehemännern unterzuordnen. Und genau das rühmt Petrus auch in einem Rückblick auf Sarah an dieser Frau. Da schreibt er in 1. Petrus 3, ab Vers 5, dass Sarah eben zu diesen heiligen Frauen gehörte, Zitat, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr recht tut und euch durch nichts beirren lasst. Und auch in diesem Sinne in euren Ehen lebt, heißt das. Und jetzt ist die Stunde des Abschieds. Und Abraham begibt sich an diesen verborgenen Ort, wo sie zunächst aufgebahrt ist, wie das hier steht. Er kam, um sie zu betrauern, dort in Hebron, 35 Kilometer südlich von Jerusalem. Hebron auch nah an Mamre gelegen und Mamre bedeutet für die beiden noch viele gemeinsame Erfahrungen. Etwa in Mamre hatte Gott ihnen durch Boten mitgeteilt, dass Isaak in einem Jahr geboren werden würde, Genesis 18. Und hier schließt sich dann gewissermaßen der Kreis vieler gemeinsamer Erfahrungen. Und dann sehen wir hier Abraham in diesem Trauerritual, Vers 2, dass er sie beklagte und beweinte. Und beklagte, das ist so das klassische Trauerwort, das ist das formelle Trauerwort für die Totenklage. Aber der Text fügt noch hinzu, und sie beweinte. Und das ist ganz real gemeint. Dieser Begriff für weinen, der kann auch in anderen Zusammenhängen verwendet werden, etwa für Freudentränen. Also einige Kapitel später, als etwa Jakob und Esau sich nach vielen Jahren der Trennung wiedersehen und vor Begeisterung über die Versöhnung sich in die Arme schließen, da weinen sie Freudentränen. Und da steht das gleiche Wort für weinen wie hier bei Abraham. Es ist also ein echtes Weinen. Es ist nicht einfach nur so ein Trauerritual. Und seine Trauer bekundet sowohl seine Liebe als auch seinen Respekt zu seiner Frau. Er beweinte sie und er betrauerte sie. Und er will jetzt eine würdige Grabstätte für Sarah haben. Und dafür sucht er eben einen passenden Ort. Und schauen Sie nochmal, wie er das in Vers 8 formuliert. Da steht, da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern. Und er redete mit ihnen und sprach, gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe? So hört mich und bittet für mich Ephron, den Sohn zu Haas, damit ich diese Grabstätte kriege. Und schauen Sie, was er sagt. Er sagt, dass ich meine Tote begrabe. Er sagt nicht, ja, dass ich jetzt mal hier die Leiche irgendwo gut unterbringe oder dass ich Sarah begrabe oder so. Sondern er sagt, meine Tote. Und das andere Wort, das überliest man so leicht, sie hinaustrage, da steht eigentlich im hebräischen Text, weg von meinem Angesicht. In einer Bibelübersetzung heißt, dass ich sie aus dem Haus schaffe. Und das macht richtig nochmal deutlich, dass ihm diese Trennung schwerfällt. Es ist ihm bewusst, ich muss mich jetzt wirklich von ihr trennen. Ich muss sie begraben. Ich muss sie aus dem Haus schaffen. Ich muss jetzt diesen letzten Trennungsstrich vollziehen. Und man kann schon sagen, mit Sarah verliert Abraham die letzte Heimat, die ihm in dieser Fremde geblieben war, mit der er in guten und in bösen Tagen aber doch zusammengewachsen war. Und er erfährt mit voller Wucht, was das bedeutet, keine Heimat. So wie es Hebräer 13, Vers 14 dann 2000 Jahre später sagen wird, wir haben hier keine bleibende Stadt, Hebräer 13, Vers 14. Wir haben hier keine bleibende Stadt. In wie vielen Beerdigungsgottesdiensten habe ich darüber gepredigt? Und das tut auch weh. Verstehen Sie, Abraham ist kein Stoiker. Abraham sagt nicht, ach, ich bin jetzt so ein harter Typ und ich lasse mir keine Schwäche anspüren oder abspüren. Gottes Leute dürfen weinen. Und Abraham schämt sich seiner Tränen nicht. Spurgeons Frau, da war es umgekehrt. Da ist der Mann eher gestorben, dieser große englische Prediger mit 58 Jahren. Und seine Frau blieb zurück und Gott hat ihr geholfen, damit fertig zu werden. Sie ist dann schriftstellerisch in vielerlei Hinsicht tätig gewesen, hat sein Werk teilweise herausgegeben und hat 10 Jahre später unter anderem dieses Buch geschrieben, 10 Years After, also 10 Jahre danach. Und in diesen 10 Years After sagt sie über das Studierzimmer ihres Mannes, was immer noch unverändert dort war, Folgendes. Ich schreibe im Studierzimmer meines Mannes, in dem er nachgedacht, gebetet und gearbeitet hat. Alles ist so geblieben, wie er es verlassen hat. Man könnte fast meinen, das Zimmer sei fertig und wartete auf seinen Besitzer. Aber ach, der leere Stuhl. Die merkwürdige, schwere Stille dieses Ortes, seitdem er nicht mehr hier ist. Ich knie mich manchmal vor seinen Stuhl und lege meinen Kopf auf die Armstütze und schütte mein Herz vor dem Herrn aus und sage ihm, ja, dass, obwohl ich allein gelassen bin, er doch alle Dinge wohlgetan hat. Und dann gehe ich von Zimmer zu Zimmer, sehe mit Tränen getrübten Augen das Zuhause, das er so geliebt und bewundert hat. Und meine manchmal fast seine Schritte und seinen liebevollen Gruß hinter mir zu hören. Aber dann muss ich doch wieder neu wie David feststellen, der in seinem Kummer sagte, ich werde einmal zu ihm gehen, aber er wird nicht zu mir zurückkommen. So ähnlich wird es umgekehrt auch Abraham empfunden haben. Wir haben hier keine bleibende Stadt, keine Heimat. Und nicht nur Abraham, sondern auch Isaak. Und überlegen Sie, der war damals ja immerhin schon 37 Jahre, der war schon erwachsener Mann, hat diesen Verlust schmerzlich empfunden, lange Zeit hinweg. Im nächsten Kapitel werden wir sehen, wie Isaak eine Frau bekommt. Also in 14 Tagen geht es hier weiter. Kommenden Sonntag sind ja die Bibeltage, da gibt es hier auch 15 Uhr Gottesdienst. Zu dem kann man sich auch noch anmelden, da sind noch einige Plätze frei. Aber in 14 Tagen machen wir mit Genesis weiter. Und dann werden wir sehen, wie für den Isaak eine Frau gesucht wird. Wie finde ich die richtige Frau? So in etwa wird dann das Thema sein. Und als sie dann endlich gefunden ist, die liebe Rebekka, da heißt es dann am Ende dieses Kapitels, so viel nehme ich schon mal vorweg, in Vers 67, Genesis 24, 67, da führte sie Isaak in das Zelt seiner Mutter Sarah und nahm die Rebekka und sie wurde seine Frau und er gewann sie lieb. Und dann kommt der letzte Satz. Also wurde Isaak getröstet über seine Mutter. Das heißt, noch mit 37 Jahren ist er froh, dann diese Frau zu gewinnen und er muss noch getröstet werden über den Verlust seiner Mutter. Das zeigt auch, welchen Halt Sarah ihren Leuten gegeben hat und wie sie den Laden dort offensichtlich gut zusammengehalten hat. Ein Raum der Geborgenheit geschaffen. Und man muss sagen, die Ehe und auch die Familie ist von Gott offensichtlich auch dazu gegeben, um unsere Heimatlosigkeit in dieser Welt besser aushalten zu können. Ja? Aber nicht, um sie endgültig zu überwinden. Das kann auch die glücklichste Ehe nicht leisten. In dieser Welt bleiben wir ohne Gott immer ein Stück weit ungeborgen und ungesichert. R.C. Sproul, der bekannte amerikanische Prediger und Theologe, der bekannt war so für seine griffigen Formulierungen, hat es einmal so gesagt. Woran man die Abhängigkeit unseres Lebens erkennt. Es beginnt in einem Krankenhaus und endet in einem Krankenhaus. Ja, es beginnt in einem Krankenhaus und endet in einem Krankenhaus. In der Regel, ja, nicht bei allen, aber bei vielen. Daran sieht man, wie abhängig wir sind, wie ungeborgen. Und das ist der erste Befund, den wir hier finden. Das ist die erste Antwort auf unsere Heimatfrage. Keine Heimat. Es gibt keine wirkliche Heimat in dieser Welt. Und dann schildert uns dieser Text ab Vers 5 mit einer Ausführlichkeit, die uns überrascht, wie Abraham sich trotzdem um eine würdige Begräbnisstätte für seine Frau bemüht. Das wirkt ja zunächst wie ein Widerspruch, dass man sagt, was, einerseits gibt es hier keine Heimat und andererseits betreibt er, Sie werden das gleich sehen, betreibt er so viel Aufwand um ein Grab. Ist das denn in Ordnung? Ja, es ist in Ordnung. So wie das hier berichtet wird in diesem Bibeltext, macht der Schreiber deutlich, das ist gut so. Das wird mit keiner Silbe kritisiert und in Frage gestellt. Das ist richtig so. Und auffällig ist auch, dass Abraham diese Grabstätte unbedingt kaufen will. Also er will sie besitzen. Er will sie nicht mal zwischenzeitlich nutzen, sondern besitzen. Hier ist dreimal die Rede von einem Erbbegräbnis. In Vers 4, dann nochmal in Vers 9. Gebt sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis hier diese Höhle, sagt Abraham. Und das Ergebnis, das erfolgreiche Ergebnis dieser Verhandlungen in Vers 20 wird dann so ausgedrückt, so wurden Abraham der Acker und die Höhle darin zum Erbbegräbnis bestätigt von den Hethitern. Das ist auffällig. Überlegen Sie, gerade in dem Moment der schlimmsten inneren Entwurzelung, als er ganz allein dasteht, man könnte vielleicht sagen, in dem Moment der radikalisierten existenziellen Heimatlosigkeit, so wird das wahrscheinlich ein Philosoph ausdrücken, der radikalisierten existenziellen Heimatlosigkeit, in dem Moment bekommt Abraham dennoch ein weiteres Bein auf dem Boden in dieser vergänglichen Welt und damit dem verheißenen Landbesitz näher. Merken Sie die Spannung. In dem Moment, wo Abraham erfährt, dass wir in dieser Welt keine bleibende Stadt haben, gerade da gibt Gott ihm ein Stück von diesem Land. Und das heißt, eine vorläufige Heimat. Und das ist unser zweiter Punkt. Keine Heimat, also keine echte Heimat, aber zweitens vorläufige Heimat. Vorläufige Heimat. Die haben wir und die brauchen wir schon. Das gehört auch zu unserer Geschöpflichkeit. Und die sollen wir von Gott her offensichtlich auch haben. Und deshalb geht es in den Verhandlungen mit den Hethitern von Hebron auch um mehr als nur die Grabstätte. In Vers 2 und Vers 19, das ist wie so eine Klammer, die um diesen Text gelegt ist, macht der Text nämlich deutlich, wo diese Grabstätte liegt. Wozu dieses kleine Fleckchen Erde, auf dem diese Höhle sich befindet, denn gehört. Nämlich, da steht am Anfang und am Ende jeweils im Lande Kanaan. Also diese Höhle Machpela, die er erwirbt, mit dem Grundstück, das drumherum ist, wie wir dann am Ende sehen, im Lande Kanaan. Also im Lande Ägypten hätte Abraham diese Investition sicher nicht gemacht, sondern zugleich mit dieser Grabstätte gewinnt er hier einige weitere Quadratmeter des verheißenen Landes. Und wir hatten das ja neulich schon gesehen, seine erste Eroberung geschah bei diesem Brunnen in Beersheba, Kapitel 21, 33. Sie erinnern sich an diese Sondervereinbarung, wo er diese 7 Lämmer dahinstellen lässt, um sicherzustellen, es ist dokumentiert, dieser Brunnen gehört mir. Das ist mein kleines Stückchen Land im Lande Kanaan, das Gott uns für die Zukunft verheißen hat. Und diese Höhle von Machpela ist, wenn Sie so wollen, die zweite Eroberung, dieses Erbbegräbnis. Und das erinnert mich an Hans Dannenbaums Maxime für den missionarischen Gemeindeaufbau. Hans Dannenbaum war langjähriger Direktor der Berliner Stadtmission, ein ja genialer Missionar für Deutschland, gewissermaßen auch ein guter Freund von Wilhelm Busch. Und ich habe seinen Sohn noch mal kennengelernt in späteren Jahren, der mir das dann erzählt hat, dass sein Vater immer gesagt hätte, nur was man quadratzentimeterweise erobert, das besitzt man wirklich. Das ist eine gute Maxime für den Gemeindebau und so versuchen wir hier auch zu arbeiten. Nur was man quadratzentimeterweise wirklich gründlich erarbeitet hat, nur das erwirbt man wirklich. Und so ist etwa Abraham vorgegangen mit der Gewinnung dieses Landes, das Gott ihnen verheißen hat. Und wissen Sie, Abraham, und das ist jetzt ganz auffällig, Abraham bleibt Gottes Auftrag auch als Witwer treu. Obwohl er ja gerade so hart erfahren muss, dass wir in dieser vergänglichen Welt keine echte Heimat haben. Aber Abraham sagt jetzt nicht, ach, jetzt ist Sarah tot, jetzt ist sowieso alles vorbei, ich ziehe mich jetzt aufs alte Teil zurück, ich will nicht mehr. Nein, das macht er nicht. Er fängt jetzt nicht an zu privatisieren, sondern er arbeitet weiter für die Zukunft seines Volkes, für die Zukunft seiner Nachfahren und letztlich für die Zukunft des Messias. Und Gott wird ihm nach Sarahs Tod noch sage und schreibe 38 weitere Jahre schenken. Er wird noch viel für den Herrn tun dürfen. Und da sehen wir Folgendes, die Konsequenz aus der Vergänglichkeit alles Irdischen, die ihm ja vor Augen steht. Die richtige Konsequenz aus dieser Vergänglichkeit ist bitteschön keine Weltflucht. Bedeutet nicht, dass wir sagen, ach, ist ja sowieso alles vergänglich. Manche argumentieren so, naja, komm, dann brauchen wir uns hier auch um nichts mehr zu bemühen. Nein, das stimmt nicht. Für Abraham bedeutet es, umso näher dran zu bleiben an dieser Aufgabe, die Gott ihm auch für hier noch gegeben hat, für diese Welt. Und um diese Aufgabe bewältigen zu können, brauchen wir eben, weil wir menschliche Geschöpfe sind, mindestens ein Provisorium von Heimat, eine vorläufige Heimat, wo wir mal Pause machen können, wo wir Atem holen können, wo wir mal zur Ruhe kommen können, wo wir mal ein Stück Geborgenheit erfahren, um dann weiter nach dem Ziel zu streben. Verstehen Sie, diese Sehnsucht nach Heimat gehört zu unserer Geschöpflichkeit einfach dazu. Und deshalb ist Heimweh auch etwas ganz Natürliches. Das ist bei unterschiedlichen Personen unterschiedlich ausgeprägt. Mein Paradebeispiel ist immer Martin Lloyd-Jones, sicherlich einer der größten Prediger des 20. Jahrhunderts, der seit Kindheit bis ins Alter schrecklich an Heimweh litt. Und als er einmal eine große Amerika-Vortragsreise ohne seine Frau gemacht hat, da hat er im Nachhinein gesagt, das mache ich nie wieder. Und von da an hat er sie dann immer mitgenommen. Ja? Heimweh bezieht sich auch fast eher noch auf Personen, würde ich sagen, als auf Orte. Und Gott nimmt unsere Geschöpflichkeit ernst. Er kümmert sich auch liebevoll um unsere irdische Existenz. Gott kümmert sich nicht nur um unseren inneren Menschen, sondern er kümmert sich auch um unsere irdische Existenz als Geschöpfe, weil er uns so gemacht hat. Und zu dieser irdischen Existenz gehört auch dieser irdische Abschied von einem verstorbenen lieben Menschen. Und deshalb haben Gottes Kinder im Alten und im Neuen Testament immer einen Weg gefunden, um den Abschied von dieser vorläufigen Welt, um den Abschied von den Heimgegangenen liebevoll und würdig zu gestalten. Um der Hinterbliebenen willen. Und das haben sie nicht vom Totenkult der Heidenvölker abgeschaut. Den gab es damals auch, der war völlig anders. Also, dass man die Toten entweder vergöttlicht hat oder dass man vor den Verstorbenen Angst hatte wie vor Dämonen. Das alles finden wir in der Bibel nicht. Sondern Gottes Leute haben den geschöpflichen, endlichen Körper ehrfürchtig an Gott zurückgegeben. Und deswegen sagen wir bei Beerdigungen in unserer Liturgie am Grab immer, an der Stelle, wenn dann der Sarg heruntergelassen wird, wir lassen den Verstorbenen in den Händen des lebendigen Gottes. Er ist unser Retter oder Richter durch Jesus Christus. Wir lassen den Verstorbenen jetzt in den Händen des lebendigen Gottes. Und dazu gehört auch, dass wir seinen Leib gewissermaßen respektvoll zurückgeben. Dieser Leib, der nicht uns gehört, sondern Gott. Und so ist eine reichhaltige jüdische und dann auch christliche Beerdigungstradition entstanden, Völlig unterschieden von den Totenkulten anderer Völker. Ein guter Freund, den ich im letzten Sommer beerdigen musste, der hatte mir vorher immer gesagt, und sage, es ist eine Auferstehungsfeier. Ihr werdet eine Auferstehungsfeier feiern und keine Beerdigung. Er hat an Jesus geglaubt. Und sehen wir nun auch bei Abraham diesen liebevollen Abschied. Er hat seine Sarah nicht in irgendeinem Wald verscharrt. Er hat nicht gesagt, ich bin so fromm, dass ich das nicht brauche. Und sie ist ja sowieso nicht mehr da, also packen wir sie auf irgendein anonymes Gräberfeld oder so. Nein, er hat eine ehrenvolle Grabstätte gesucht. Und das hat zunächst mal nichts mit Geld zu tun, möchte ich nochmal sagen. Manche können sich einfach nicht leisten, ein aufwendiges Grab zu besorgen. Das ist auch nicht das Entscheidende. Entscheidend ist, dass es würdig geschieht und ehrenvoll und liebevoll. Und Abraham hat hier, das darf man so sagen, im Grunde genommen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Er hat diese würdige Beerdigung gemacht und er hat Landgewinn erzielt damit und den Landgewinn vorangebracht. Und jetzt schauen Sie bitte ganz kurz, wie geschickt er dabei vorgegangen ist. Also diese ganze Szene, wie sie dann hier beschrieben wird, das müssen Sie unbedingt nochmal zu Hause nachlesen, das ist völlig realistisch. Und wie er da mit den Hethitern verhandelt, das atmet von Anfang bis Ende, und darauf haben auch etliche Ausleger hingewiesen, so die strategische Höflichkeit eines orientalischen Handels. Ja, das ist so der biblische Realismus, den wir hier auch wieder sehen. Also Abraham bittet zunächst mal höflich um dieses Erbbegräbnis, das heißt um einen Besitz. Er will dieses Land besitzen dort im Lande Kanaan. Und sie bezeugen dann höchsten Respekt, Vers 5 und 6. Da antworteten die Hethiter Abraham und sprachen zu ihm: Höre uns, lieber Herr, du bist ein Fürst Gottes unter uns. Begrabe deine Tote in einem unserer vornehmsten Gräber. Kein Mensch unter uns wird dir wehren, dass du in seinem Grabe deine Tote begräbst. Also sie haben gemerkt, zunächst bezeugen die Abraham den höchsten Respekt. Sie sagen, du bist ein Fürst Gottes. Und das macht auch nochmal deutlich, Abraham hat sich zu Gott bekannt. Sie haben also gewusst, das ist ein Mann, der dem Schöpfer des Himmels und der Erden vertraut. Und das war auch glaubwürdig, dass Abraham mit Gott lebte. Und das war ihnen klar. Sie haben gesagt, du bist ein Fürst Gottes, du bist ein reicher Nomade. Du bist ein Mann, der ein Gewicht auf die Waage bringt, jetzt im übertragenen Sinne. Aber du bist ein Fürst Gottes, du glaubst diesem Gott, von dem du zu uns redest. Und das hat ja übrigens Abimelech auch schon bemerkt. Abimelech hat gesagt, ich sehe, dass Gott mit dir ist. So war das hier auch. Aber zugleich wird Abrahams Bitte um Verkauf geflissentlich überhört. So, ja, bediene ich hier bitte, aber sie wollen es ihm nicht verkaufen. Sie wollen ihm wahrscheinlich hier nicht so richtig einen Fuß in die Tür geben in ihrem Lande und sie verkleiden das noch als Großzügigkeit. Bediene dich, nimm, was du willst. Aber Abraham zieht das nächste Register und Abraham zeigt sich gut vorbereitet. Vers 7. Da stand Abraham auf und verneigte sich vor dem Volk des Landes, vor den Hethitern, also alles mit großer orientalischer Pose. Und er redete mit ihnen und sprach: Gefällt es euch, dass ich meine Tote hinaustrage und begrabe, so höret mich und bittet für mich Ephron, den Sohn Zoars, dass er mir gebe seine Höhle in Machpela, die am Ende seines Ackers liegt, ergebe sie mir um Geld, so viel sie wert ist, zum Erbbegräbnis unter euch. Also, Abraham tut einfach, als hätte er nicht gemerkt, dass sie seinen Kaufwunsch abgelehnt haben. Er sagt das hier einfach nochmal, ganz stur. Und er nennt ein konkretes Objekt, das er im Blick hat. Er ist also gut vorbereitet in dieses Treffen gegangen. Und er wiederholt das einfach: Ich möchte es gerne kaufen. Jetzt ist Ephron angesprochen, ein reicher Hethiter, und man kann sich richtig vorstellen, wie sich jetzt alle Blicke auf den richten, wie wird der wohl reagieren. Und schauen Sie, was Ephron macht. Ephron unternimmt einen letzten Versuch, den Verkauf abzuwenden, ohne die orientalische Höflichkeit aufzugeben. Ephron aber, Vers 10, saß unter den Hethitern. Da antwortete Ephron der Hethiter dem Abraham vor den Ohren der Hethiter, vor allen, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren, und sprach: Nein, mein Herr, sondern höre zu, ich schenke dir den Acker und die Höhle darin und übergebe dir es vor den Augen der Söhne meines Volks, um deine Tote dort zu begraben. Das klingt sehr gut auf den ersten Blick. Aber diese Großzügigkeit überrascht nur den nachgeborenen Europäer, der nicht weiß, wie Orientalen verhandeln. Ja, die Ausleger, die sind sich da ganz einig, dass dieses Geschenkangebot eigentlich nicht wörtlich gemeint ist, sondern das ist so die orientalische Verkleidung für: Lass uns einen guten Deal finden, ja? Und wenn ihr einer sagt, ich schenke dir das auch, dann sagt er indirekt damit mit: Ich erwarte natürlich auch ein angemessenes Gegengeschenk von dir, ja? Ich schenke dir das. So. Und was macht Abraham? Abraham lässt nicht locker. Vers 12, da verneigte sich Abraham vor dem Volk des Landes und redete mit Ephron, sodass das Volk des Landes es hörte und sprach, willst du ihn mir lassen? So bitte ich, nimm von mir das Geld für den Acker, das ich dir gebe, so will ich meine Tote dort begraben. Der lässt einfach nicht locker. Und er wird in seiner Ausdrucksweise jetzt nochmal richtig dringlicher. Das kann man auch am hebräischen Text sehr schön sehen. Also er legt jetzt nochmal einen Zahn zu und sagt, also ich bitte dich ja nun wirklich, ich möchte das kaufen und gib es mir bitte. Und Ephron merkt Abrahams Entschlossenheit und dann sagt er sich, okay, dann will ich wenigstens einen satten Gewinn dabei einfahren. Und hören Sie, wie er das wiederum verpackt. Vers 14, Ephron antwortet Abraham und sprach, mein Herr, höre mich doch. Das Feld ist 400 Lot Silber wert. Was ist das zwischen mir und dir? Begrabe nur deine Tote. Ja? Also nach dem gängigen Kurs 400 Lot, sagt er. Das heißt also, Abraham, wenn du es unbedingt haben willst und ohne Stress kommen wir da wohl nicht mehr auseinander, dann soll es dir bitte schön auch 400 Lot oder 400 Shekel Silber wert sein. Und er fügt elegant hinzu, also für zwei reiche Typen wie dich und mich ist das doch ein Schnäppchen. Ja? Abraham, das kannst du aus der Portokasse bezahlen, ja? Diese 400 Lot Silber. Und ich muss sagen, jetzt wird es leicht dreist. Denn höchstwahrscheinlich ist das ein ziemlicher Wucherpreis. Der Alttestamentler Friedrich Keil schreibt eine für jene Zeit sehr beträchtliche Summe. Und nur mal zum Vergleich, der König Omri, einige Jahrhunderte später, hat den Hügel von Samaria, also die gesamte Stadt mit der Festung drauf, ja, hat den für 6.000 Schekel erworben. Das ist nur das 15-fache. Also der ganze Hügel Samaria einschließlich Festung. Und Ephron will für dieses eine Feld plus Höhle schon 400 haben. Das ist total überzogen. Und wahrscheinlich ist er erstaunt, dass Abraham sich nichts anmerken lässt und jetzt durchzieht und den Kauf perfekt macht. Er sagt, in Vers 16 heißt es dann, Abraham gehorchte Ephron, also akzeptierte das und wog ihm die Summe dar, die er genannt hatte, vor den Ohren der Hethiter, 400 Lot Silber nach dem Gewicht, das im Kauf gang und gäbe war, also nach der damaligen Währung. Er zieht das jetzt durch. Und Abraham hat wahrscheinlich einmal diesen ideellen Wert im Blick. Ich kriege ein Stück des verheißenen Landes dafür, das Gott uns ja doch versprochen hat. Es ist auch ein Stück Glaubensschritt. Und wahrscheinlich geht es ihm auch um die Würde seiner geliebten Frau. Dass er sagt, ich werde jetzt nicht tschachern, liebe Sarah, und deine Begräbniskosten hier wie auf einem Bazar verhandeln. Und übrigens haben auch Abrahams Söhne das symbolische Gewicht dieses Ortes später voll verstanden. Abraham selbst hat sich hier begraben lassen, Kapitel 25, 7. Und später haben sogar Isaak und Jakob diese Familiengruft weiter genutzt. Also Sie müssen wissen, als Jakob starb, da war ja die Sippe inzwischen wieder umgezogen nach Ägypten. Da mussten sie ja nach Ägypten gewissermaßen ausweichen, wegen der Hungersnot und so weiter. Als Jakob stirbt, da ist diese Keimzelle des Volkes Israel ja schon im Exil in Ägypten. Und trotzdem hat Jakob darauf bestanden, in dieser Höhle von Machpela in Kanaan begraben zu werden. Der hat das kapiert. Das ist Kapitel 49, Vers 29. Kapitel 49, Vers 29, da sagt er das ausdrücklich, als es ans Sterben geht. Und Jakob gebot ihnen, dort in Ägypten, und sprach zu ihnen, ich werde jetzt versammelt zu meinem Volk, begrab mich bei meinen Vätern in der Höhle auf dem Acker Ephrons des Hethiters. In der Höhle auf dem Feld von Machpela, die östlich von Mamre liegt, das wissen wir jetzt, im Lande Kanaan, die Abraham kaufte samt dem Acker von Ephron, dem Hethiter, zum Erbbegräbnis. Das war also in der Generation noch ganz präsent, ja. Da haben sie Abraham begraben und Sarah seine Frau, da haben sie Isaak begraben und Rebekka seine Frau. Da habe ich auch Lea begraben in dem Acker und der Höhle, die von den Hethitern gekauft ist. Und als Jakob dies Gebot an seine Söhne vollendet hatte, tat er seine Füße zusammen auf dem Bett und verschied und wurde versammelt zu seinen Vätern. Der hat das voll kapiert. Und er wollte damit deutlich machen, ich glaube daran, dass Gott uns dieses verheißene Land geben wird. Zurzeit sind wir im Exil in Ägypten, okay, aber Gott hat es versprochen. Und darum will ich diesen Standort nicht aufgeben. Darum will ich diese Begräbnistradition unbedingt fortsetzen. Und in Kapitel 50, Vers 12 heißt es dann, und seine Söhne taten, wie er ihnen befohlen hatte, und sie brachten ihn ins Land Kanaan und begruben ihn in der Höhle auf dem Feld von Machpela, die Abraham, und so weiter. Das wissen Sie jetzt. Ja? Ne? So. Und jetzt überlegen Sie Folgendes. Wie flexibel musste Jakob in seinem hohen Alter noch sein? Das fand ich erstaunlich, als mir das so aufgegangen ist. Wie lange hatte der im gelobten Land schon durchgehalten? Und dann kommt diese katastrophale Hungersnot. Und noch im Seniorenalter muss Jakob die Zelte in Kanaan wieder abbrechen und sich ins Exil nach Ägypten evakuieren lassen. Was hat das für den bedeutet? Und trotzdem, das ist so berührend, und trotzdem hat er Gott vertraut, dass seine Nachkommen, wie Gott es versprochen hatte, dieses Land einmal besitzen würden. Und für vorerst war er dankbar, tja, dass Gott ihm hier in Ägypten wieder eine vorläufige Heimat geschenkt hat. Zur Abwechslung eben mal Ägypten, aber viel wichtiger war er nahe dran an seinen Söhnen. Nahe dran an Josef und den anderen. Und immerhin geborgen im Schoß der Familie. Und lieber bei den Söhnen in Ägypten als allein in Kanaan. Und so sorgt Gott dafür, dass seine Leute, die in dieser Welt keine echte Heimat haben, doch für ihren Weg durch diese Welt immer wieder eine vorläufige Heimat finden. Darf ich das nochmal sagen? Gott will, dass seine Leute, die in dieser Welt keine echte Heimat haben, doch für ihren Weg durch diese Welt wieder eine vorläufige Heimat finden dürfen. Wie viele Alleinstehende und Verwitwete haben doch in der Gemeinde so eine vorläufige Heimat gefunden. Und das ist auch unsere Aufgabe als Gemeinde. Wir verstehen uns auch als eine solche Familie, als eine vorläufige Heimat. Gemeinde als ein Provisorium im besten Sinne, wo wir mal Pause machen können, wo man Atem holen kann, wo man Kraft tanken kann, wo man weiß, da sind Leute, auf die kann ich zählen. Wo man einfach mal innerlich durchpusten kann und weiß, wenn ich auch in dieser Welt zurzeit ziemlich alleine dastehe, ich habe meine Gemeinde und da bin ich zu Hause und da gehöre ich dazu und auf die kann ich mich verlassen. Ihr Lieben, so eine Gemeinde wollen wir sein und wir können alle dazu beitragen, dass wir eine solche Gemeinde sind und immer mehr werden. Romano Guardini, der Religionsphilosoph, hat es so gesagt, der Sinn der Gastfreundschaft, und wir würden jetzt hinzufügen, der Sinn der christlichen Gemeinschaft, der christlichen Gastfreundschaft. Und Guardini weiter, der Sinn der Gastfreundschaft besteht darin, einander Ruhe zu geben auf dem Weg zur Ewigkeit. Das ist die Aufgabe, einander Ruhe zu geben auf dem Weg zur Ewigkeit, vorläufige Heimat. Am Ende bleibt die Frage, wie kann man das auf Dauer durchhalten, diese Vorläufigkeit, diese Vergänglichkeit? Wie kann man das auf Dauer durchhalten, dieses Wissen, dass es hier in dieser Welt immer einen Abschied geben muss? Mal früher, mal später, aber immer einen Abschied geben muss. Und dass alles, was sich zwischendurch wie Heimat anfühlt, immer vorläufig bleiben muss. Wie kann man das aushalten? Es gibt ein bewegendes Zeugnis aus der englischen Kirchengeschichte, das uns der gelehrte Beda Venerabilis um 731 aufgeschrieben hat. Da haben die schon richtig gut Kirchengeschichte gemacht. In seiner Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, also Kirchengeschichte der angelsächsischen Stämme, könnte man sagen. Bis ins 7. Jahrhundert waren die Angelsachsen ja geprägt von germanischer und keltischer Religion, also ganz bedrückende Rituale, zum Teil okkulte Praktiken, finstere Zukunftsbilder. Und im Jahr 627, so berichtet Venerabilis, hat ein Mönch namens Paulinus dort in dieser Region in Northumberland evangelisiert. Er hat den Namen Jesu gepredigt und er hat die Bevölkerung aufgerufen, sich doch der Bibel zuzuwenden, dem lebendigen Gott, der sie ruft. Und dann sitzt König Edwin mit seinen Beratern, so schreibt Venerabilis, in einem Saal zusammen und sie überlegen, wie man auf diese Botschaft reagieren soll von diesem Paulinus. Was soll man mit diesem missionarischen Anspruch machen? Soll man das verbieten? Soll man ihn bedrohen, ihm das Maul stopfen? Was soll man machen? Und dann heißt es in einigen Berichten, in dem Moment, als sie beraten, da fliegt ein einzelner Sperling durch eine Öffnung in den Beratungsraum hinein, umkreist ein wenig das lodernde Feuer und entschwindet dann durch die andere Seite wieder hinaus in die Nacht. Und einer der Berater ergreift das Wort und sagt, König, das ist die Not unseres Menschseins. Daran verzweifeln wir. Zuletzt uns geht es so, wie wir es gerade bei diesem Sperling sahen. Er kommt aus Kälte und Dunkelheit ins Licht dieser Halle. Er wärmt sich dann hier für kurze Zeit am Feuer und entschwindet wieder in die Nacht. Und wörtlich heißt es, so erscheint dieses Leben der Menschen kurz. Was aber folgt und was vorausgeht, erkennen wir keineswegs. Aber König Edwin, wenn uns diese neue Religion darauf eine Antwort geben könnte, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann sollten wir ihr eine Chance geben. Und genauso kam es. Und im Jahr 627 bekehrte sich König Edwin offiziell zu Jesus, offiziell zum christlichen Glauben. Und das hatte weitreichende Folgen für sein ganzes Land. Und genau diese Gewissheit, die sie da gewonnen hatten, die hatte Abraham auch schon, genau diese Gewissheit. Mein Leben trudelt nicht ins Ungewisse. Ich komme nicht aus dem Dunkel und gehe dann ins Dunkel. Und diese vorläufigen Heimaten mit ihren kleinen wärmenden Feuerchen, die sind nicht das Letzte, was uns gerade noch bleibt. Die sind nicht alles, was wir haben, sondern unser Gott hält für uns eine ewige Heimat bereit. Und das ist das letzte Stichwort, das wir festhalten müssen. Wir haben gesehen, erstens keine Heimat, keine echte Heimat. Aber zweitens vorläufige Heimat, provisorische Heimat, kleine Ruhepole, die Gott uns in dieser Welt schenken will. Und drittens schließlich ewige Heimat. Und diese Gewissheit, sagt uns Hebräer 11, war der Motor, der Abrahams Glauben in Bewegung gehalten hat. Wichtig war für ihn auch seine Ehe, seine Familie. Das hat Gott geschenkt, dass ihm das Kraft gegeben hat, dass ihm das hat durchhalten lassen. Aber der entscheidende Motor, der seinen Glauben in Bewegung hielt, die entscheidende Motivation, um durchzuhalten und nicht aufzugeben, war die Gewissheit der ewigen Heimat. Und das erfahren wir aus Hebräer 11, klipp und klar und zweifelsfrei. Ich lese Ihnen nochmal vor. Jonas hat es schon mal vorgelesen, ich lese nochmal vor. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande, wie in einem Fremden. Und wohnt in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, Hebräer 11. Und jetzt Vers 10. Warum hat er das durchgehalten? Denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, also die unzerstörbar ist, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Und dann heißt es in Vers 13 weiter, die anderen, sie alle hier, Abraham und seine Leute, sind alle gestorben im Glauben und haben das Verheißene noch nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge sind auf Erden. Wenn sie aber solches sagen, dann geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Hätten ja nach Haran wieder gehen können. Hätte ihnen nichts gebracht. Nun aber, Vers 16, sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen. Denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Eine ewige Stadt, eine ewige Heimat, die er für sie vorgesehen hat. Und darum hat Abraham durchgehalten. Darum. Und als die Verhandlungen mit Ephron vorbei waren und Abraham dann seine 400 Schekel Silber vor den Zeugen auf den Tisch gelegt hatte, wie wir das hier in Vers 17 lesen, so wurde Ephrons Acker in Machpela östlich von Mamre Abraham zum Eigentum, jetzt hat er es geschafft, bestätigt mit der Höhle darin, mit allen Bäumen auf dem Acker umher, vor den Augen der Hethiter und aller, die beim Tor seiner Stadt versammelt waren, also offiziell bezeugt. Und als das gelaufen war und als die Höhle mit dem Feld ihm endlich gehörte, da bleibt Abraham noch dieser letzte harte Gang, der in Vers 19 so leicht klingt und doch so schwer war. Danach begrub Abraham Sarah, seine Frau, in der Höhle des Ackers in Machpela, östlich von Mamre, das ist Hebron, im Lande Kanaan. So leicht klingt das und so schwer war es. Aber wir dürfen getrost davon ausgehen, dass Abraham durch seine Tränen hindurch im Geiste schon dieses himmlische Vaterland im Blick hatte von Hebräer 11. Und er hatte auch schon eine Ahnung davon, warum wir in diesem Vaterland Einlass finden werden. Warum wir an der Grenze dieses Vaterlandes, man könnte auch sagen an der Himmelstür, nicht abgewiesen werden. Und das hat Jesus selbst gesagt. In Johannes 8, Vers 56 hat Jesus das selbst gesagt, muss man sich mal vorstellen. Da sagt Jesus, Johannes 8, Vers 56, Abraham, euer Vater, wurde froh, dass er meinen Tag sehen sollte. Und er sah ihn und freute sich. Das ist krass. Also Abraham war von Gott auf eine geheimnisvolle Weise, die wir im Einzelnen nicht kennen, in diesen Plan eingeweiht worden, dass er seinen persönlichen Retter schicken würde. Dass er den schicken würde, der den Tod besiegt. Dass er den schicken würde, der eine ewige Heimat für uns erwirbt gewissermaßen. Und wir dürfen ja umso genauer wissen, wer dieser Retter ist. Und wir dürfen wissen, dass dieser Retter für uns das getan hat, was Abrahams Sohn erspart geblieben ist. Wir dürfen wissen, dass dieser Retter sein Leben für uns geopfert hat. dass er an das Kreuz gegangen ist, um die Strafe für unsere Schuld zu tragen und zu sühnen, damit wir eine Chance haben, der ewigen Verlorenheit zu entkommen. Und wir wissen, dass er dann diese Macht des Todes, Sünde, Tod und Teufel endgültig besiegt hat in der Auferstehung. Und dass wir jetzt nicht Beerdigung feiern müssen, sondern Auferstehungsfeier feiern dürfen. Das wissen wir. Und das wissen wir noch so viel deutlicher als Abraham. Und darum, und das steht hier am Ende, darum haben alle, die an Jesus glauben, ein Recht auf Heimat. Ja, ein Recht auf ewige Heimat. Nicht, weil wir uns dieses Recht verdient hätten. Oder schon gar nicht, weil es ein natürliches Recht wäre. Sondern wir haben dieses Recht, weil Jesus für uns teuer bezahlt hat. Und weil er versprochen hat, wenn du mit deinen leeren Händen zu mir kommst und wenn du darum bittest, dass ich dich rette, dass ich dich in die Ewigkeit bringe, dass ich dich zu Gottes Kind mache, dann kannst du dich hundertprozentig darauf verlassen, ich werde es tun. Ich werde es dir schenken. Wissen Sie, hier auf dieser Welt, da sind wir alle auf die eine oder andere Weise Flüchtlinge. Wir sind immer unterwegs von einer vorläufigen Heimat zur nächsten vorläufigen Heimat. Wie jenes altgewordene Ehepaar. In diesem Durchgangslager für Flüchtlinge und Vertriebene aus dem Osten, vielleicht war es Friedland. Wilhelm Busch hat ihre Geschichte weitergegeben, die er von einem Diakon erfahren hatte. Ein altes Ehepaar, der alte Mann, sehr, sehr gebrechlich. Und wer genau hinguckte, der sah, dass er keine lange Strecke auf dieser Erde mehr zu gehen haben würde. Nun war er da in diesem Lager und an seinem Sterbelager saß seine treue Weggefährtin. Was die beiden sich zu sagen hatten, war im Laufe eines langen Lebens wohl besprochen und das war auch gut so, denn die Verständigung wurde immer schwieriger, weil die alte Ehefrau ganz taub war. Und alles, was der Mann ihr sagen wollte, das schrieb er auf eine kleine Schiefertafel, die sie in ihrem schmalen Gepäck doch mit sich führten. Und eines Tages nun ging dieser Diakon, der das aufgeschrieben hat, an den beiden vorbei und er sieht, dass der Alte mit letzter Kraft etwas auf diese Tafel schreibt. Er geht etwas näher ran, um festzustellen, ob der vielleicht noch einen Wunsch hat, der Mann, ob ihm irgendwie wie helfen kann. Und dann sieht er, was der alte Mann auf seine Tafel schreibt, damit seine Frau es lesen kann. Jetzt gehe ich nach Hause zum Heiland. Da werden wir nicht mehr vertrieben. Da werden wir nicht mehr ausgeplündert. Da wird Gott abwischen alle Tränen von unseren Augen. Und Wilhelm Busch sagt, mehr hat der Diakon gar nicht berichtet. Aber als ich diese Notiz gelesen hatte, da sah ich im Geist die beiden Alten in diesem grauenvollen Flüchtlingslager sitzen. Ringsherum furchtbare Not. Vor ihnen die schwere Trennung. Aber über ihnen hat sich der Himmel aufgetan. Und Gott hat das Licht aus seiner ewigen Heimat mitten in ihre Situation scheinen lassen. Ewigkeit in die Zeit leuchte hell hinein, dass uns werde klein, das Kleine und das Große groß erscheine. Selige Ewigkeit. Ach, Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns in dieser Welt, in der wir reisende Flüchtlinge sind, dass du uns nicht allein lässt. Herr, dass du uns auch für den Weg, auch für die nächste Strecke, auch für die neue Woche, die morgen wieder beginnt, dass du uns immer wieder Ruhepole schenkst, dass du uns ja doch eine vorläufige Heimat schenkst. Wir danken dir, dass du uns unsere Familien schenkst, unsere Ehen. Danken dir, dass du uns unsere Gemeinde schenkst, Herr. Und dass du weißt, was wir ertragen können und was nicht. Aber Herr, noch viel, viel mehr wollen wir dir dafür danken, dass du uns die ewige Heimat versprochen hast. Und dass der Weg dorthin, den wir nie aus eigener Kraft geschafft hätten, uns allein durch dich, Herr Jesus, freigekämpft wurde. Dass du unsere Schuld, die auf dem Wege dazwischen stand, dass du die weggenommen hast, als du am Kreuz für uns starbst. Und dass du jetzt die Tür ganz, ganz weit aufgemacht hast. Und dass jeder, der dir vertraut, die Garantie bekommt, anzukommen in der ewigen Heimat. Herr, dafür wollen wir dir danken. Und gib, dass uns diese Gewissheit wirklich mutig macht für diese Welt. Dass wir hier alles noch reinwerfen, was du uns an Kräften und Begabung und Möglichkeiten gibst, um dir zu dienen. Und Herr, ja, lass noch viele diesen Weg zur ewigen Heimat finden. Danke, dass du derselbe bist, wie der Gott Abrahams damals. Dass du derselbe bist, wie 2000 Jahre später, als der Hebräerbrief entstanden ist. dass du heute lebst und dass wir heute zu dir rufen dürfen und dich anbeten dürfen, du lieber guter Herr. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.